Ja, genau. Wir sind wieder hier. Und zwar habe ich bei mir am Stand Hartmut Pilch. Er ist Vorsitzender der deutschsprachigen Gruppe des FFII, also der Foundation for Free Information Infrastructure. Und ja, vielleicht erstmal zu dir. Ich glaube, wir haben gesagt duzen. Was machst du? Wer bist du?
Gut, mich selbst zu definieren, was ich bin, ist natürlich etwas schwierig, da bin ich nicht ganz so drauf vorbereitet, aber man kennt mich vielleicht meine Frau sagt manchmal, ich sei Berufsrevolutionär oder so etwas. Das ist allerdings so ein Vergleich mit dem chinesischen Revolutionär Sun Yat-sen, der sein ganzes Leben lang irgendwie damit verbrachte, irgendwo Geld einzusammeln, um dann politische Aktivitäten zu organisieren. Das ist natürlich jetzt noch sehr stark übertrieben. Ich bin erst seit 1999, habe ich den FFII gegründet, habe mich dann irgendwie so über die Runden gebracht, einerseits mit freiberuflicher Tätigkeit, die mir zum Glück eine gewisse Existenz ermöglicht, unter anderem auch in den Patentinstitutionen in München, wo ich öfters eben chinesisch-japanisch simultan dolmetsche und dadurch auch das Patentwesen kenne und dann ein bisschen manchmal auch als Programmierer. Ich habe mal zeitweilig für SUSE Linux AG gearbeitet, ein paar Jahre lang. Also bis ich dann, bis die sich gesund schrumpfen mussten und solche Leute, die sich also zu viel mit nicht direkt dem Unternehmen nützlichen Dingen wie der Politik befassten, dann mangels Geld dann gehen mussten. Und dann in den letzten Jahren hatte ich durch die Aktivitäten eine enorme Verantwortung auch auf mich geladen, weil, sagen wir mal, ich hatte jedenfalls einiges dazu beigetragen, dass die Bewegung gegen die Softwarepatente einen Konsens geformt hatte. Es hatte sich im Wesentlichen alles um Analysen von mir, die ich geschrieben hatte, auf swpat.ffii.org herum gruppiert, und schließlich hatte man sogar noch dieser Organisation, die eigentlich ziemlich improvisiert war, von mir geglaubt und also der vertraut, und alles hing davon, sehr viel hing dann davon ab, wie gut wir in Brüssel zum Beispiel irgendwelche Konferenzen hinkriegen. Aber es hat sich so nach und nach, in den Jahren haben sich noch viele Mitstreiter gefunden, und wir haben also dank des sehr guten und sehr detaillierten Konsenses konnten wir eigentlich alle ziemlich unabhängig voneinander an einem Strang ziehen, und es hat sich dann alles einigermaßen glücklich gefügt. Also in mehreren entscheidenden Phasen haben sich dann gerade in den letzten Monaten und Wochen vor den Abstimmungen hat sich so eine starke Bewegung ergeben und so eine starke Selbstorganisation, dass einfach aufgrund dessen, dass wir genau wussten, was wir wollten, und den Parlamentariern sehr gut vorgeben konnten, was unsere Positionen sind und was die Fallstricke der anderen Positionen sind, hatten wir dann zweimal eine Mehrheit des Europäischen Parlaments ganz im Detail auf unserer Seite, nicht nur gegen Softwarepatente, sondern für eine alternative Vorstellung, wie das Patentwesen in Europa geregelt sein sollte. Was also eine Position war, die bis dahin seit den Anfang der 90er Jahre schon ad acta gelegt zu sein schien, nämlich diese Position eines ziemlich stark auf die Naturwissenschaften, auf die angewandten Naturwissenschaften beschränkten Patentwesens, in dem es also eben in dem, was eigentlich in dem Bereich der sogenannten neuen Medien, der Dienstleistungen, der Datenverarbeitung und so weiter, ganz klar nichts zu suchen hat.
Ja. Vielleicht klären wir erstmal nochmal genau, was der FFII ist. Ja. Und also Softwarepatenten haben wir jetzt gerade schon angesprochen, aber was sind die Hauptthemen, mit denen ihr euch beschäftigt?
Ja, also von seiner Definition und seinem Vorstellung von sich selbst, wie es in der Satzung steht, ist der FFII ein Verein, ein Idealverein, der sich für, Idealverein nennt man das so im Recht, also es ist ein gemeinnütziger Verein, also der also im Gegensatz etwa zum Linux-Verband. Linux-Verband ist nicht ein Idealverein, sondern eine Interessenrepräsentation. Also und die Zwecke sind dann in der Satzung bestimmt. Da geht es also um Informationsgüter, gemeinnützige oder öffentliche Informationsgüter, und darunter sind dann vor allem solche Dinge wie Standards, Infrastrukturen, wie auch der Name sagt, Förderverein für eine freie informationelle Infrastruktur, heißt der deutsche Vereinsname, ist in München registriert. Und also das Freihalten von so einer öffentlichen Domäne, wobei das sich nicht ausschließt mit der gleichzeitigen Befürwortung des eines gewissen privaten sogenannten geistigen Eigentums in Bereichen wie dem Urheberrecht. Das bedeutet nur, es gibt gewisse Güter, die sollten frei sein, und es gibt andere, bei denen es darauf nicht so sehr ankommt. Und hat hier diese Abgrenzung und diese Förderung, also die Verteidigung und Förderung dieses freien Bereiches, bei gleichzeitiger klarer Aufzeigung, wo die möglichen privaten Bereiche sind, das hier in der Öffentlichkeit klar bewusst zu machen und beim Gesetzgeber hier für Verständnis zu bekommen und auch eine Unterstützung der Industrie, der Gewerbetreibenden dafür zu bekommen, das war immer dieses Hauptanliegen des FFII.
Du hattest jetzt schon kurz gesagt, ihr seid in Brüssel aktiv, da gab es mal diese Softwarepatentrichtlinie, ihr hattet mal teilweise eine Mehrheit im Europäischen Parlament, und wir wissen ja, es ist nicht wirklich was draus geworden, aber die Richtlinie ist zumindest nicht so durchgebracht worden. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand?
Ja, also es ist schon was draus geworden. Also drei Anläufe der Patentbewegung, wie wir das immer nennen, also der Patentinstitutionen, der Patentanwälte in den Regierungen und Großunternehmen, die hier an einem Strang gezogen haben, die wurden dreimal vereitelt. Und insofern ist schon was draus geworden. Aber wir haben in Europa nicht die Möglichkeit, also wirklich hier unsere eigenen Vorstellungen durchzusetzen, weil die Patentgesetzgebung einfach traditionell, gewohnheitsmäßig ganz fest in der Hand der Ministerialbeamten liegt, die hier zu dem Patentwesen gehören. Und die haben, also als wir damals hier das Parlament auf unsere Seite brachten, haben die das einfach immer nur ziemlich kaltschnäuzig vom Tisch gewischt. Und das höchste der Gefühle, was wir erreichen konnten, war eben das Nein des Parlaments, was dann das Verfahren beendete. Aber das schon zwei- oder dreimal, je nachdem, wie man das zählt. Also das heißt, insofern wurde etwas eigentlich völlig Unerhörtes erreicht, was jedenfalls in der EU-Gesetzgebung einmalig ist. Aber gleichzeitig haben wir dadurch die Schwachstellen der EU auch in einmaliger Weise offengelegt. Also so wie, die haben sich damals entblößt, wie das sonst kaum der Fall ist. Und eine weitere Runde, wir sagen dazu dann die dritte Runde. Das andere, ob man das jetzt als zwei oder drei bezeichnet, das ist im Wesentlichen ist es an der Europäischen Patentorganisation haben wir gewonnen und am europäischen Mitentscheidungsverfahren haben wir gewonnen. Aber wir konnten uns nicht und unsere Gegenvorstellungen nur in den Raum stellen, aber nicht durchsetzen. Und jetzt kommt die dritte Runde. Das ist seit letztem Jahr die sozusagen kalte Durchsetzung der Softwarepatente durch Bau von Institutionen, die dann de facto die Regeln bestimmen und die dann nicht mehr vom Parlament oder von irgendjemandem abhängen.
Das heißt, wie läuft das? Also im Moment, das Europäische Patentamt in München vergibt ja Softwarepatente, obwohl sie es ja eigentlich nicht dürfen. Ja. Machen es trotzdem. Ja. Und wie sollen diese jetzt eventuell doch legalisiert werden? Also was ist da zurzeit?
Ja, im Moment ist das einzige Hindernis für die Gültigkeit dieser Patente, die vom Europäischen Patentamt erteilt werden, sind die nationalen Gerichte. Und das hat sich in letzter Zeit sehr deutlich gezeigt, also noch mehr als vorher, dass die nationalen Gerichte hier nicht dem Europäischen Patentamt folgen und also in großem Stil und systematisch zumindest einen Teil dessen, was wir für eigentlich vom Gesetz her nicht erlaubte Softwarepatente halten, ganz im Einklang mit unserer Sichtweise ablehnen. Und das hat sich insbesondere in Großbritannien gezeigt, aber auch in Deutschland beim BGH und in anderen Ländern sowieso. Die waren da noch nie auf der Linie des Europäischen Patentamtes. Und das wird also ganz einhellig von sehr vielen Leuten in den großen Industrieverbänden und auch in der Bundesregierung als eine Katastrophe gesehen, dass hier die Doktrinen des Europäischen Patentamtes nicht flächendeckend durchgesetzt werden können. Denn das bedeutet für die patentanmeldenden Unternehmen einfach, dass sie für ihr Geld viel weniger bekommen. Und schon mal mangelnde Einheitlichkeit ist das, was die dann als erstes beklagen. Und da ist natürlich auch ein bisschen was dran. Also es wäre natürlich effizienter, wenn man an einer Stelle hier ein Patent einklagen oder auch nichtig klagen könnte. Und deshalb gibt es also mit einer gewissen Berechtigung diesen Wunsch, so ein zentrales europäisches Verfahren nicht nur für die Patenterteilung, sondern auch für die Verletzung und Validierung zu haben.
Und das heißt, was macht man da jetzt? Was möchte man da schaffen?
Hier gibt es also den einen Ansatz, ein Verfahren aufzubauen, was einfach nur der verlängerte Arm des Europäischen Patentamtes ist. Dass also eine parallele Organisation zum Europäischen Patentamt aufbaut mit den gleichen Leuten, die den Ton angeben, die die Richter ernennen und dort Richter spielen. Das ist praktisch in Personalunion außerhalb der EU. Also eine Verlängerung der Europäischen Patentorganisation, das nennt sich Europäische Patentgerichtsbarkeit. Das vertritt die Bundesregierung und der BDI mit Vehemenz. Und dann gibt es noch eine alternative Lösung, die bisher von Frankreich und Italien und wie gesagt von deren Patentämtern und von deren Patentministerialbeamten und auch von der Europäischen Kommission favorisiert wird, die mehr in die Richtung des Gemeinschaftspatentes geht. Das heißt, so ähnlich wie wir es in anderen Rechtsgebieten auch haben, man baut so ein Patentrecht der EU auf. Das ist vielleicht inhaltlich deckungsgleich mit dem Patentrecht, was wir jetzt schon haben. Aber es läuft dann unter der Flagge der EU und es geht dann unter den Gesetzgebungsverfahren und den Koordinationsverfahren der EU, wie wir sie auch für andere Rechtsbereiche haben, zum Beispiel für die Marke. Es gibt eine EU-Gemeinschaftsmarke und da gäbe es dann wahrscheinlich auch so ein EU-Gemeinschaftspatent und ein höchstes Gemeinschaftspatentgericht. Also das ist jetzt etwa das, was die Kommission favorisiert. Und im Moment ist es ziemlich unklar. Also solange der Streit zwischen diesen beiden besteht, gibt es Eingriffsmöglichkeiten auch. Dann gibt es auch Möglichkeiten für uns, unsere noch etwas anderen Vorstellungen dort hineinzubringen.
Ja, was sind das für Vorstellungen? Also was habt ihr da für eine Position?
Also da ist die Position, Koordination und Gesetzgebung im Rahmen der EU ist sinnvoll und richtig, aber höchstes Patentgericht der EU ist jetzt auch verfrüht. Also wir sind eigentlich sehr skeptisch, was höchste Patentgerichte betrifft. Denn das sieht man auch, wie Roman Herzog, das etwa der ehemalige deutsche Bundespräsident, hat hier sehr zu Recht bedenkliche demokratiefeindliche Tendenzen der EU kritisiert. Und die haben wir ja auch in unseren Gesetzgebungsverfahren gesehen. Wir sind also der Meinung, dass an der Demokratisierung der EU sehr viel gearbeitet werden muss, bevor man weitere unkontrollierbare höchste Institutionen schafft. Mhm. Denn was wir jetzt hier schaffen, das sieht man aus der ganzen Rhetorik auch, wäre ein Gericht als Ersatz für ein Parlament. Wir wollen eigentlich, dass das Parlament erstmal in die Lage versetzt wird, seinen Willen in der Gesetzgebung durchzusetzen. Und dann, wenn das Parlament auch Gesetzgebung machen kann, wenn es auch Regeln setzen kann, dann ist das Parlament auch in der Lage, ein höchstes EU-Gericht zu überwachen und gegebenenfalls dort korrigierend einzugreifen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann wäre es eigentlich ziemlich schlecht, die Regeln von so einem EU-Gericht setzen zu lassen. Denn es gab jetzt ein Gutachten für die Bundesregierung, vom Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums, was das auch klar sagt. Wir haben hier als Programmierer wird man hier von Single Point of Failure sprechen, von so einer Konzentration von Macht an einer Stelle, wo dann auch das Risiko der Fehler dann sehr hoch ist. Und das ist sehr begründet aus der Erfahrung, dass diese Stelle wahrscheinlich, egal ob sie vom Eppler oder von der EU betrieben würde, wahrscheinlich zu einer extensiven Auslegungspraxis neigen würde. Also es gäbe dann viel weniger Anreize, hier nachzudenken und so bedenklichere Rechtsprechung vielleicht doch noch voranzutreiben, wie es jetzt etwa von dem britischen höchsten Gericht und vom BGH geschieht.
Jetzt hast du kurz gesagt EPLA, das sollten wir vielleicht erklären, was ist das?
EPLA ist European Patent Litigation Agreement.
Das heißt?
Ist also europäisches Patentstreitverfahren, Streitvereinbarung. Mhm. Also Vereinbarung über die Verfahren zum Patentstreit in Europa. Patentstreit bedeutet zum Beispiel Streit über Gültigkeit eines erteilten Patentes also Patent nach der Erteilung oder auch Streit darüber, ob ein Patent verletzt wird oder Feststellungsklage darüber, ob es verletzt wird. Also diese drei Arten von Verfahren, Verletzungsklage, Feststellungsklage, Nichtigkeitsklage. Ja.
Was macht ihr jetzt genau, um eure Vorstellungen durchzusetzen? Also wie sehen eure Aktivitäten in Brüssel aus oder hier in Deutschland?
Gut, wir haben es jetzt nicht mehr so leicht, wie wir es früher hatten. Also wir haben nicht mehr so ein brandheißes Thema. Wir haben nicht mehr eine Klientel von Softwareunternehmern, die als Experten in diesem Thema gilt, sondern wir haben ein Thema des Institutionenbaus der EU. Und also wir hatten das Thema zeitweise im Europäischen Parlament nochmal. Es gab eine Resolution zum EPLA, wo also der Abgeordnete Lehne versucht hat, zusammen mit ein paar anderen Vertretern der Patentinstitutionen im Europäischen Parlament so eine Jubelerklärung durchzubringen für das EPLA. Und das konnten wir zusammen mit einigen anderen hier erfolgreich kontern. Wir konnten jedenfalls darauf hinwirken, dass es hier eine eher skeptische bis ablehnende Erklärung des Europäischen Parlaments gab, in dem das erhebliche Nachbesserungen, vor allem im Hinblick auf Streitkosten, auf richterliche Unabhängigkeit und auf Demokratiedefizite eben forderte. Und das war jetzt eine relativ erfolgreiche Sache, die wir noch in Brüssel machen konnten, aber im Allgemeinen ist das Thema nicht mehr direkt im Parlament. Also was wir dann, die Arbeit, die wir dann geleistet haben, war wesentlich schwieriger, nämlich zum Beispiel Konferenzen zu organisieren, bei denen Wissenschaftler und Beteiligte und Politiker anwesend waren und sich mit dem Thema befassten, sich mit der Zukunft des europäischen Patentwesens befassten, wo wir nicht so wirklich direkt die kompetente Ansprechstelle waren, wo wir uns deshalb auch mehr mit Partnern noch zusammengetan haben, aber unter dem Namen EUPACO doch eine sehr erfolgreiche Konferenzserie organisiert haben, an der eigentlich keiner der Gesetzgeber vorbeikommt. Also das ist regelmäßig so, dass dort zum Beispiel die Vorsitzende der amerikanischen Wettbewerbsbehörde, amerikanische Wissenschaftler, die ganzen zuständigen Leute der Europäischen Kommission und aus dem Europäischen Parlament und aus dem Europäischen Patentamt da auf unserer Konferenz dann auftreten und eben diese Themen diskutieren, die anders nicht so in dieser Schärfe diskutiert werden. Und das geht auch noch weiter. Und gut, dann gab es noch einige andere Aktivitäten und eine davon ist mit der ich mich sehr stark beschäftige, dem möglichst viele Akteure, also sowohl aus der Industrie, aus verschiedenen Branchen, als auch aus der Zivilgesellschaft bis hin zu solchen Verbänden wie Mehr Demokratie e.V. oder auch ATTAC oder auch ganz, ganz sehr gut bürgerlichen Verbänden, einfach unter dem Stichwort wie genau sollen die europäischen Institutionen eigentlich gebaut werden, sowohl die Patentinstitutionen als auch andere, was für ein Europa wünschen wir uns, in diesem Bereich hier eine möglichst große Koalition zu bilden.
Ja, na, wie soll das denn aussehen? Also ihr tretet für eine Reform ein. Wie müsste diese aussehen? Wie sollte man Europa reformieren? Wie sollte man das Patentsystem reformieren?
Also bei Europa ist zunächst mal ist notwendig, das Fenster der Verfassungsdebatte offen zu halten und nicht etwa mit einem schnellen, durch keinerlei Volksabstimmung legitimierten Mini-Verfassungsvertrag, der im Wesentlichen das Gleiche in Neuauflage, einfach nur mit ein paar überflüssigen Paragraphen, überflüssigen, weil auch nicht einschlägigen Paragraphen weniger ist. Also dieses Fenster sollte offen gehalten werden. Wir brauchen im Gegenteil eine Debatte über eine legitimere neue Verfassung und eben nicht so schnell zu einer Verfassung zu gehen. Das andere ist, dass man eben wie Roman Herzog es auch forderte, hier den Ministerrat als Problem begreift und ein Europa der Parlamente, des Europäischen Parlaments vorantreibt und bei der Zentralisierung von Institutionen sehr vorsichtig ist. Im Gegenteil, also den Katalog der Zuständigkeiten der EU begrenzt und Institutionen schafft, die auch glaubwürdig diesen Katalog begrenzen können, was zum Beispiel die Roman Herzog es vorschlug, so eine zweite Kammer wäre, die aus nationalen Parlamenten bestünde. Dafür gibt es ja auch schon so eine Kammer COSAC, die da gegebenenfalls aktiviert werden könnte. Und gut, das sind alles relativ weitgehende Vorschläge, aber für die hat immerhin die Initiative Mehr Demokratie schon eine Reihe von Parlamentariern aus der EU und aus allen möglichen Ländern als Unterstützer gewonnen. Und hinzu kämen patentspezifische Initiativen, wie etwa dass wir also Justizzusammenarbeit wollen, also Intensivierung, dass wir zum Beispiel die Möglichkeit haben wollen, parallele Prozessführung auszuschließen, durch dies auch in vielen Rechtsgebieten bereits Realität ist, wenn man so an die Methoden der Justizzusammenarbeit, die bereits alltäglich praktiziert werden. Das wollen wir auch im Patentwesen. Deshalb wollen wir also auch eine Übernahme des Patentwesens weg von der Europäischen Patentorganisation in die EU hinein, aber eben mit viel Geduld. Und ein oberstes Patentgericht kommt da erst ganz am Schluss, erst wenn wir eine demokratische EU haben.
Wie kann man denn euch jetzt unterstützen?
Gut, als erstes natürlich Mitglied werden. Wir sind natürlich nach wie vor ein Verein, der auf Mitgliedern beruht und auch ständig die Zahl der Mitglieder zur Werbung benutzt. Natürlich kann man auch ein bloßer Unterstützer werden, indem man zum Beispiel unseren Appell, den wir derzeit ausarbeiten, für ein schlankes und demokratisches europäisches Patentsystem unterstützt. Einfach mit bloßen Unterstützern, die einfach nur uns formell beauftragt haben und aber ansonsten ab und zu mal eine Benachrichtigung von uns bekommen, einen Hinweis darauf, wie sie aktiv werden können, aber keine Gebühren zahlen und auch an keinen Mitgliederversammlungen teilnehmen. Die helfen uns auch schon sehr viel, weil die uns legitimieren. Wir haben derzeit 100.000 solche Unterstützer. Und wenn es Firmen sind, dann hilft es uns noch mehr, weil da zeigen wir besonders gern darauf, dass wir 3.000 Firmen als Unterstützer haben.
Und wie erreiche ich euch? Also wo habt ihr eine Webseite?
Ja, www.ffii.de.
Okay. Und da kann ich mich einfach eintragen. Vielleicht auch habt ihr auch ein Newsletter oder so oder eine Mailingliste.
Ja, das Mailinglisten auf jeden Fall. Newsletter bemühen wir uns auch drum, die regelmäßig auf die willigen Opfer loszulassen.
Okay, dann danke ich dir.
Danke gleichfalls.
Das war Hartmut Pilch, Vorsitzender für Deutschland vom FFII.